Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute weitermachen in unserer Predigtreihe Erneuerung, Gottes Wirken auf der Spur. Und für alle, die heute neu so mit einsteigen und dazusteigen, in dieser Reihe geht es darum, dass wir uns ja zum einen Gottes Wirken in der Geschichte anschauen und dass wir uns davon wirklich begeistern lassen, von dem, was Gott auch in der Vergangenheit schon getan hat, was er immer wieder auch an Aufbrüchen und an Durchbrüchen und an Neuanfängen geschenkt hat. Und zum anderen, ja, ist es unser Wunsch, dass diese Predigtreihe einfach auch in uns so eine Sehnsucht danach weckt, dass auch wir neues und frisches Wirken Gottes in unserem Leben erfahren und ja, dass auch wir heute Erneuerung erleben. Siehe, ich mache alles neu, heißt es in unserer Jahreslosung in Offenbarung 21, Vers 5. Und ja, das ist auch so der Bibelvers, der uns so durch diese Reihe hindurch begleitet und auf den wir uns ganz bewusst auch stellen. Denn dieser Vers erhält uns vor Augen, dass wir einen Gott haben, der für Erneuerung steht. Amen. Ja, wir sind ja so an Pfingsten in diese Reihe gestartet, wo Gott durch die Ausgießung seines Heiligen Geistes was ganz Neues in Gang gesetzt hat. Und letzte Woche haben wir uns dann so einen sehr groben Überblick mal so verschafft über die, ja, wie es nach Pfingsten über die Jahrhunderte hinweg weitergegangen ist. Und wir haben gesehen, wie aus einer geistlichen Bewegung und aus einer richtigen Dynamik von Pfingsten her, ja, dann mehr und mehr so eine kirchliche Institution geworden ist, die äußerlich sehr mächtig war, politisch sehr aktiv, sehr einflussreich, aber wo innerlich eben vieles leer und kraftlos war. Und ja, das Evangelium war letztlich so ein bisschen wie uns so unter einer dunklen Wolke verdeckt, überschattet von Traditionen, von Machtstrukturen, von ja auch einer religiösen Angst, in der die Leute gelebt haben. Und man kann sagen, das Christentum im Mittelalter war in einer echten Krise angelangt. Und wir haben uns dann aber vor allem auch angeschaut, wie Gott genau in dieser Krise, in dieser geistlich dunklen Zeit, ja wieder Neues geschaffen hat, wie er Erneuerung hineingebracht hat, wie der Begriff der Gerechtigkeit neu entdeckt wurde. Gottes Wirken in der Reformation, das war so unser Thema letzte Woche und ja, in dieser Zeit kam es ja so zum zentralen Kernsatz der Reformation, Gerechtigkeit aus Gnade durch Glauben, was auch das Fundament ist, auf dem wir heute stehen. Und was wir für uns so mitnehmen können, ist, dass diese Wahrheiten, die damals zur Erneuerung geführt haben, auch heute wirklich Kraft und Power für unser Leben haben. Das Wort Gottes, wie wir es heute auch schon mehrfach im Gottesdienst gehört haben, wenn wir es lesen, es hat wirklich Kraft, uns zu verändern und zu erneuern. Genauso auch die Gnade Jesu, nicht nur am Anfang unseres Glaubenslebens, sondern die Bibel fordert uns dazu auf, in der Gnade zu wachsen. Und ja, sagt, dass wir dadurch in immer größere Freiheit hineinkommen. Und auch der lebendige Glaube, er wird Neues entstehen lassen, wenn wir mutig im Glauben Schritte gehen. Ja, und wir bleiben heute mal so im Umfeld der Reformation und zoomen da quasi so rein. Denn in dieser Zeit der Reformation gab es eine Bewegung, die quasi ja so aus der Reformation hervorgegangen ist. So die Reformation, mit der wir uns letzte Woche beschäftigt haben, das war ja in erster Linie so eine theologische Reform, wo Gelehrte und wo Theologen eine ganz ja, zentrale Rolle gespielt haben, allen voran Martin Luther, mit dem wir uns letzte Woche auch beschäftigt haben, Ulrich Zwingli, Johannes Calvin und andere. Es war so ja eine Erneuerung der Lehre, der Theologie. Und vieles hat sich an Universitäten abgespielt, in den Hörsälen und ist so entstanden durch Schriften, die in Umlauf gebracht wurden, durch Debatten, die geführt wurden. Und dann ja, hat es mehr und mehr so Kreise gezogen und auch die Bevölkerung erreicht. Und man kann sagen, parallel zu dieser theologischen Erneuerung entstand auch eine Bewegung aus der Bevölkerung heraus. Eine Erneuerungsbewegung, die vor allem so das ganz Praktische, das praktische Leben im Blick hatte. so die Umsetzung der Bibel im Alltag, die Nachfolge Jesu und wo es so um das Thema der authentischen Nachfolge oder des authentischen Christseins ging. Überall waren Menschen in dieser Zeit, ob Handwerker, ob Bauern, junge Leute, Frauen, Männer, die wirklich so eine tiefe Sehnsucht hatten, die Bibel ernst zu nehmen. Und dieses Sola Scriptura, ja, von der Reformation, das wirklich mit Leben zu füllen, allein die Schrift und sich wirklich nach der Bibel auszurichten, ein Leben zu führen, sowohl in der persönlichen Nachfolge als auch, ja, was die Gemeinschaft miteinander angeht, was wirklich an der Bibel orientiert ist. Und Keimzelle dieser Erneuerungsbewegung, die da entstanden ist, die gucken wir jetzt gerade mal an, das war ein Kreis von jungen Männern in Zürich, so um das Jahr 1523. Wir würden heute sagen, es war ein Männerhauskreis mit etwa 10 Personen. Da war Konrad Krebel dabei, vielleicht hat der Name schon der eine oder andere gehört, Felix Manns ist euch vielleicht ein Begriff, Georg Blaurock und andere. Es war eine Gruppe junger Männer, die sich über Monate hinweg miteinander getroffen haben und die gemeinsam die Bibel studiert haben. Und sie haben sich ausgetauscht, sie haben gebetet und sie haben wirklich gerungen und sich gefragt, wie können wir das, was wir in der Bibel lesen, wie können wir das ganz praktisch umsetzen? Und sie haben in der Bibel, vor allem in den neutestamentlichen Briefen, in der Apostelgeschichte, viel entdeckt zum Thema Jüngerschaft, zum Thema Nachfolge, auch Thema Taufe und Thema, einfach Gemeinschaft der Gläubigen. Und ihnen ist nochmal so ganz neu bewusst geworden, dass Glaube nichts ist, was einem quasi so in die Wiege gelegt ist, sondern dass Glaube immer persönlich ist und freiwillig ist und dass Glaube eine bewusste Entscheidung erfordert. Und sie haben gelesen in der Bibel über die Taufe als ein Bekenntnis des Glaubens, als so eine Antwort, eine Reaktion auf Gottes Wirken und nichts gelesen von irgendwie nur Tradition oder Sakrament, sondern dass es ein bewusster Schritt der Hingabe ist. Und sie haben in der Bibel auch eine Gemeinde kennengelernt, die aus überzeugten Christen besteht. Eine Gemeinde, die echte Gemeinschaft lebt, wo miteinander Glaube geteilt und Glaube gelebt wird. Und diese Männer haben sich getraut, wirklich dann die Dinge zu hinterfragen, wie sie so sind. Und sie haben sich getraut, mutige Fragen zu stellen, die richtig revolutionär waren, also sogar ketzerisch waren. Sie haben sich gefragt, wenn die Bibel wirklich unser Maßstab ist, warum halten wir dann an Traditionen fest, von denen wir in der Bibel gar nichts lesen? Sie haben sich gefragt, warum taufen wir Babys, ausgehend von einer Erbsündenlehre, obwohl die Bibel darüber gar nichts sagt? Warum praktizieren wir nicht die Glaubenstaufe, so wie wir das in der Bibel finden, wie Jesus es uns aufgetragen hat, wie die Apostel und die ersten Christen das auch umgesetzt haben? Warum ist hier eigentlich jeder automatisch Mitglied der Kirche? Und warum sind Kirche und Staat so eng miteinander verwoben? Und dann gab es einen sehr bedeutsamen Abend, der wirklich so einen Stein ins Rollen gebracht hat, der 21. Januar 1525. Da war diese Männergruppe wieder zusammen im Haus von Felix Manns und sie haben sich wieder getroffen, um miteinander in der Bibel zu forschen und zu graben. Und an diesem Abend ist einer der Männer, Georg Blaurock, aufgestanden und er hat seinen Freund Konrad Krebel gebeten, ihn zu taufen. Auf seine persönliche Glaubensentscheidung hin und so als Schritt des Gehorsams, wie er es aus dem Wort Gottes heraus entdeckt hat. Und man muss bedenken, dass es sowas seit einem Jahrtausend nicht mehr gegeben hat. Und dass sie sowas, eine Taufe, eine Glaubenstaufe, davon noch nie irgendwie gehört haben oder gesehen haben, das mitgekriegt haben, dass das ausschließlich Priestern vorbehalten war, die neugeborene Säuglinge getauft haben. Aber jetzt bittet ein erwachsener Mann in einem Wohnzimmer seinen Freund darum, ihn zu taufen, entgegen aller kirchlichen Lehre, entgegen aller Praxis. Und es gibt Berichte über diese Zeit, die das so beschreiben, dass da ja wirklich eine sehr, sehr ehrfürchtige und gespannte Stimmung gewesen sein muss, weil diese Männer genau wussten, ja, das ist jetzt wirklich ein ganz, ganz großer Schritt und ein echter Meilenstein. Und ganz bewusst haben sie an diesem Abend einander getauft. Erst der Konrad Krebel, den Georg Blaurock, und der wiederum hat dann nacheinander auch die anderen getauft. Und ja, das ist so die Geburtsstunde gewesen der sogenannten Täuferbewegung. Gleich am nächsten Tag hat diese Gruppe angefangen, in der Umgebung in Zürich zu predigen. Sie sind von Haus zu Haus gegangen, sie haben überall über die Bibel gesprochen, sie haben Menschen zur persönlichen Nachfolge aufgerufen und weitere Gläubige getauft. Und die Bewegung, die ist sofort gewachsen. Innerhalb weniger Tage entstanden überall in der Umgebung Hausgemeinden, Bibelkreise. Und man sagt, das war sowas wie eine Reformation in der Reformation. Also nochmal eine echte Erneuerung, die da hineinkam. Eine Erneuerungsbewegung in oder innerhalb der Reformationszeit. Und wir gucken uns gleich an, weil das ja hat dann heftige Widerstände und Verfolgung ausgelöst. Das schauen wir uns an. Aber es war eben auch gleichzeitig eine Bewegung, die nicht mehr zu stoppen war, die sich dann wirklich ausgebreitet hat und die auch uns heute ja ein echt gewaltiges Erbe hinterlassen hat. Ja, vielleicht erstmal so zu dem Punkt, warum war denn das mit der Taufe damals so eine große und so eine revolutionäre Sache? Warum war das so brenzlig, dass das Verfolgung mit sich gebracht hat? Ich glaube, ja, das Ganze hat durchaus eine geistliche Dimension, ja, weil Taufe, das ist immer auch eine geistliche Sache. Aber die Sache ist, das Ganze war nicht nur eine theologische oder geistliche Angelegenheit, sondern damit hing auch ein großes politisches oder gesellschaftliches Thema zusammen. Es gab damals, haben wir uns ja letzte Woche auch angeguckt, quasi keine Trennung von Kirche und Staat. Das heißt, jeder Bürger war automatisch Kirchenmitglied und andersrum, jedes Kirchenmitglied war automatisch Untertan des Staates. Babys wurden in der Regel direkt nach der Geburt getauft, also gleich am nächsten Sonntag. Und so war die Taufe der Moment, in dem ein Kind von Anfang an in die Kirche aufgenommen wurde und gleichzeitig in die Gesellschaft, also so ins Bürgerregister aufgenommen wurde. Heute bekommt man eine Geburtsurkunde und damals bekam man die Taufe. Und die Taufe hat einem automatisch quasi alle Staatsrechte und Staatspflichten übertragen. Zukünftig die Steuerpflicht und die Wehrpflicht und dass man heiraten darf und dass man ein Erbrecht besitzt und so weiter und so fort. Das war alles an diesem Tag einem übertragen. Und wenn sich daran also was ändert, an diesem Grundsatz, dann war das auf jeden Fall sehr weitreichend, weil Kinder wurden dann eben nicht mehr automatisch Staatsbürger. Der Staat verlor sozusagen seine Bevölkerungsregistrierung, die Kirche verlor ihre Kontrollfunktion. Und man kann sagen, die gesamte Ordnung des Staates und der Gesellschaft wurde auf den Kopf gestellt. Und so lässt es sich auch erklären, warum innerhalb weniger Tage nach der ersten Glaubenstaufe dann der Züricher Rat vor Ort sofort Alarm geschlagen hat. Warum die gesagt haben, hey, das müssen wir unterbinden. Diese Glaubenstaufe, die bringt hier unheimliche Unordnung hinein und Unruhe. Hier geht eine politische Gefahr von aus. Und so wurde die Glaubenstaufe gleich von Anfang an verboten. Es wurde mit Gefängnis gedroht, mit Landesverweis und später dann auch mit dem Tod. Jedem, der damit irgendwas zu schaffen hat. Und die Täufer, die standen sehr schnell vor dieser Grundsatzentscheidung. Was machen sie jetzt? Gehorsam gegenüber der Obrigkeit oder gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort? Und das Zweite war der Fall. Ja, da waren Männer und Frauen, die aufgestanden sind und gesagt haben, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Wie damals in der Apostelgeschichte, die Apostel vor dem Rat, Hohen Rat. Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und Menschen sind im großen Stil aufgestanden, haben gesagt, wir sind bereit, ja, wirklich für die Überzeugungen unseres Glaubens einzustehen, egal was es uns kostet. Und es entstand ja dadurch dann eine richtige Erneuerungs- und Missionsbewegung aus der Bevölkerung heraus. Es wird berichtet, dass Handwerker gepredigt haben, dass Bauern getauft haben, dass junge Leute, junge Erwachsene Gemeinden gegründet haben, dass Frauen evangelisiert und gepredigt haben. Frauen, die ja bisher so in den kirchlichen Strukturen eigentlich gar keinen wirklichen Platz hatten, die waren da ganz, ganz wichtig in dieser Zeit und haben diese Bewegung sehr, sehr stark geprägt und ja, mit vorangebracht. Und es war offensichtlich, dass Gott wirkt, denn die Bewegung hat sich innerhalb weniger Monate ausgebreitet, über die Schweiz hinweg, nach Österreich, nach Süddeutschland, in Teilen Tschechiens und in die Niederlande. Zehntausende kamen zum Glauben, Zehntausende haben sich taufen lassen. Ist immer so ein bisschen schwierig mit den Zahlen und der Statistik, aber es ist ziemlich sicher belegt, dass es auf jeden Fall zwischen 60.000 und 100.000 Täuflinge waren im 16. Jahrhundert, die sich ja aus dieser Bewegung heraus haben taufen lassen. Und nebenbei bemerkt, Gemeinschaften wie die Mennoniten oder die Hutterer oder auch die Amischen, die es ja bis heute gibt, auch die gehen auf diese Bewegung zurück. Ja, ich möchte noch mal kurz auf den Aspekt der Verfolgung zurückkommen. Denn Gottes Wirken in der Täuferbewegung, das bedeutet eben auch, und das müssen wir anerkennen, dass tausende Menschen auch für diese Erneuerung mit ihrem Leben bezahlt haben. Häufig wurden diese Menschen ertränkt, also wurden gefesselt ins Wasser geworfen. Und es wurde dann so zynisch die dritte Taufe genannt. Ja, dass gesagt wurde, ihr habt die Kindertaufe gehabt, ihr habt die Glaubenstaufe gehabt und jetzt kriegt ihr noch die dritte Taufe. In katholischen Gebieten war auch Verbrennung üblich, weil das war einfach so die klassische Strafe für ja, religiöse Abweichler, für Ketzer. Und es gibt auch Berichte über Enthauptungen und Erhängen. Und sehr, sehr viele starben in dieser Zeit durch jahrelange Haft, quasi sozusagen einen ja, langsamen Märtyrertod. Und das ist echt heftig. Aber was ich auch total beeindruckend finde, ist, dass ja ganz, ganz viele Zeitzeugenberichte oder historische Dokumente das so überliefern, dass es selbst für Gegner und für die Verfolger richtig auffällig war, mit welcher Standhaftigkeit, mit welchem Frieden, mit welcher Haltung diese Menschen in den Tod gegangen sind. Die Täufer waren bekannt dafür, dass sie auf dem Weg zu ihrer Hinrichtung Psalmen gesungen haben. Sie waren bekannt dafür, dass sie total friedlich waren und Frieden ausgestrahlt haben. Sie waren bekannt dafür, dass sie im Gefängnis Freude verbreitet haben. Ah, hier sehen wir das nochmal. Genau. Ein Gemälde, das die Ertränkung darstellt. Und Felix Manns, erinnert euch, in seinem Haus hat die erste Glaubenstaufe stattgefunden. Er war so der erste Märtyrer, der Täufer, der eben 1527 in Zürich ertränkt wurde, mit damals 28 Jahren. Und das hier, man kann es wahrscheinlich nicht lesen, das ist eine Gedenktafel, die dort an dieser Stelle heute angebracht ist. Da steht drauf: Hier wurden mitten in der Limmat von einer Fischerplattform aus Felix Manns und 5 weitere Täufer in der Reformationszeit ertränkt. Und über ihn wurde berichtet, während er zum Wasser geführt wurde, hat er ganz laut Psalmen gesungen. Und es wird berichtet, dass total viele Umstehende, weil man sieht es ja auch überall, haben da Leute zugeguckt, dass die richtig, richtig bewegt und angerührt wurden von seiner Ruhe, von seinem Vertrauen, von seiner Ausstrahlung. Sein Freund Georg Blaurock, der wurde in Tirol verbrannt. Und Zeugen sagen, dass er bis zuletzt gebetet hat und die Umstehenden ermutigt hat. Und die Quellen sind voll von Berichten, ja, dass Menschen wirklich im Sterben auf Jesus hingewiesen haben. Besonders berührt hat mich beim Recherchieren auch so die Geschichte von Michael Sattler und seiner Frau. Von ihnen gibt es einen Gedenkstein in Rottenburg am Neckar. Und da steht: Der Täufer Michael Sattler wurde am 20. Mai 1527 nach schweren Folterungen hier am Galgenbuckel durch Verbrennen hingerichtet. Er starb als aufrechter Zeuge Jesu Christi. Seine Frau Margareta und andere Gemeindemitglieder wurden ertränkt und verbrannt. Sie traten ein für die Taufe derer, die Christus nachfolgen wollen, für eine unabhängige Gemeinde der Glaubenden, für die Friedensbotschaft der Bergpredigt. Zeitzeugen berichten, dass Michael Sattler während der Folterung für seine Peiniger gebetet hat. Und über seine Frau Margareta ist bekannt, dass sie im Gefängnis Frauen getröstet hat, Frauen gestärkt hat. Und es heißt, sie ging fröhlich zum Wasser, als ginge sie zu einem Fest. Das ist doch unglaublich, oder? Gibt richtig Gänsehaut, finde ich. Und auch das ist so ein Teil von Gottes Wirken in der Täuferbewegung, dass Menschen wirklich, das kann man sich ja nicht anders erklären, wirklich übernatürlich mit Gottes Frieden, mit Gottes Kraft, mit Standhaftigkeit erfüllt waren, ausgestattet wurden, dass sie ihren Glauben mit so einer Leidenschaft bezeugen konnten. Ich finde es ganz wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass ja diese Erneuerungsbewegung auch Teil unserer Geschichte ist und dass diese Männer und Frauen uns wirklich ein gewaltiges Erbe hinterlassen haben. Ihr Vermächtnis ist, dass sie Religionsfreiheit ja vorangebracht haben. Wir kennen das nicht anders hier bei uns und wir können uns das gar nicht anders vorstellen, aber sie waren diejenigen, die wirklich dafür eingestanden sind, dass Glaube nicht erzwungen wird, dass der Staat nicht einfach über den Glauben bestimmen darf. Sie haben gesagt, Taufe muss freiwillig sein und haben die biblische Glaubenstaufe ja wieder ganz neu entdeckt, haben das frei gekämpft, ja so wie wir das eben auch heute bei uns praktizieren. Und die Täufer haben sich eingesetzt für ein völlig neues Kirchenmodell, wie auch wir das leben, im Prinzip ja Freikirche, Kirche, die aus überzeugten Christen besteht, wo es eine freiwillige Mitgliedschaft gibt, wo man gegenseitige Verantwortung füreinander nimmt und auch Hauskreise, kleine Gruppen, Bibelgruppen, verbindliche Gemeinschaft, all das geht auf diese Bewegung zurück. Hey, was ist das für ein Erbe, oder? Dass Menschen vor uns mit ihrem Leben dafür bezahlt haben und ja, den Weg dafür frei gemacht haben. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir all das, was wir heute leben und auch erleben dürfen, dass wir es nicht für selbstverständlich nehmen, sondern dass wir es wirklich wertschätzen und hochhalten, was Gott in der Vergangenheit eben speziell auch in dieser Bewegung Neues gewirkt hat, wie er durch ganz gewöhnliche Männer und Frauen wirklich Erneuerung gebracht hat, durch Männer und Frauen, die gesagt haben, wir wollen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Ja, abschließend so die Frage, was sind denn Punkte für uns, die wir so mitnehmen können aus dieser Bewegung heraus? Was sind Dinge, die auch für uns geistliche Kraft haben, Kraft zur Erneuerung? Drei ja, kurze Gedanken dazu. Wir haben es gesehen, es ist wieder, wie auch in der Reformation, das Wort Gottes, das auch hier Bewegung und Erneuerung ausgelöst hat. Die Täuferbewegung entstand ja wirklich auch aus ja, der Sehnsucht heraus, die Bibel zu lesen und Wort Gottes im Alltag zu leben. Es entstand da, wo Menschen bereit waren, auch wirklich Gottes Wort zu sich sprechen zu lassen und eigene Gedanken, Vorstellungen, Traditionen, wie es so ist, auch zur Seite zu räumen und wirklich Gottes Wort zum Maßstab zu machen. Und was wir da für uns mitnehmen können, ist, dass auch wir ja nicht leichtfertig irgendwie nur mit dem Wort Gottes umgehen, sondern dass auch wir uns da wirklich so innerlich committen und sagen, wir wollen wirklich klar und konsequent beim Wort Gottes bleiben. auch wenn das hier und da total unpopulär ist, auch wenn das hier und da gegen den Mainstream geht und auch wenn es unbequem wird und uns was kostet. Denn Gottes Wort hat heute dieselbe Kraft der Erneuerung. In 2. Timotheus 3, Vers 16 und 17 steht über die Bibel: Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, sie deckt Schuld auf, sie bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Und genau das brauchen wir, oder? Wir brauchen es, dass Gottes Wort auch uns immer wieder ausrichtet und erneuert. Und wir sehen in dieser Bewegung auch den Schatz darin, gemeinsam die Bibel zu lesen, miteinander im Wort Gottes zu graben. Und vielleicht ist auch das ein Punkt für den einen oder anderen hier, sich Menschen zu suchen, sich eine Gruppe zu suchen oder eine Gruppe zu starten, einen Hauskreis, eine Kleingruppe, eine Zweierschaft, wo man wirklich miteinander gemeinsam in die Tiefe geht, Wort Gottes liest, darüber betet, darum ringt, wirklich ja, nach der Bibel zu leben. Und wir sehen auch bei den Täufern so einen Schatz darin, auch Passagen und Stellen aus der Bibel auch auswendig zu kennen. Ja, wie sie auch oft in ihren letzten Stunden noch Psalmen gesungen und gebetet haben, einfach weil das in ihrem Herzen gelebt hat. Und wenn es hart auf hart kommt, ja, das hören wir auch heute von der verfolgten Kirche immer wieder, ist das wirklich etwas, was trägt, wenn wir Wort Gottes verinnerlicht haben, wenn wir es präsent haben? Und vielleicht ist auch das ein Punkt für den einen oder anderen, wenn dich das anspricht, ja wirklich einzelne Bibelstellen, Passagen auch ganz bewusst auch auswendig zu lernen. Ja, wir sehen in dieser Bewegung auch ganz deutlich die Kraft des Gehorsams. Erneuerung hat viel mit Gehorsam zu tun. Dinge nicht nur zu kennen und zu wissen und aus der Bibel heraus irgendwie zu erkennen, sondern es umzusetzen. Wie es Jakobus auf den Punkt bringt, Kapitel 1, Vers 22, seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und auch Jesus fordert uns in verschiedenen Gleichnissen und so weiter dazu auf, ja, die Dinge wirklich umzusetzen. Und ich glaube, Gehorsam ist wirklich so eine Entscheidung, die wir treffen können. Gehorsam ist eine Sache, die unabhängig ist von unserer Gefühlslage und von den Umständen. Und so ist gut, wenn wir uns da immer wieder hinterfragen, hey, welche Dinge weiß ich, was weiß ich theoretisch und setze es aber derzeit nicht um? Wo kenne ich den Willen Gottes, aber ich handle trotzdem nicht danach? Wo schwimme ich, wo schwimmen wir so mit dem Strom und dem Mainstream und leben nicht das, was wir eigentlich in der Bibel sehen? Ich glaube, es ist wichtig, da sich zu hinterfragen, weil oft wissen wir ganz schön viel, theoretisch, aber es hapert an der Umsetzung. Aber wir sehen die Kraft des Gehorsams und ja, wen auch dieser Aspekt der Taufe als Gehorsamschritt heute angesprochen hat, und sagt, hey, das bewegt mich, dann komm gerne auf mich zu, dass wir auch ja, über diesen Punkt einfach nochmal miteinander ins Gespräch kommen. In der Täuferbewegung haben wir gesehen, wie Gottes Wort, wie Gehorsam und dann auch Hingabe ja wirklich einen Unterschied gemacht hat und zur Erneuerung geführt hat. Und ich wurde so erinnert an Hebräer 11, wo es um Vorbilder im Glauben geht. Ja, ein ganzes Kapitel voll, wo ja einfach bekannte biblische Glaubensvorbilder auch aufgeführt werden. Abraham, Mose, Josua und so weiter. Und dieses Kapitel endet damit, dass gesprochen wird über eine Gruppe von Märtyrern. Also Menschen ohne Namen, sondern einfach nur Märtyrer, die wirklich bereit waren, ihr Leben zu geben für den Glauben. Und Hebräer 12 startet damit, dass er darauf Bezug nimmt und da heißt es, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben. Oder Luther hat es übersetzt, wir sind von einer Wolke von Zeugen umgeben, ja, von Glaubensvorbildern und auch von Märtyrern. Von Märtyrern damals und in diese Glaubensvorbilder, in diese Wolke von Zeugen reihen sich eben auch die Menschen ein, damals aus der Täuferbewegung, die bereit waren, ja, für den Glauben mit ihrem Leben einzustehen. Und auch das soll uns wirklich vor Augen stehen, diese Wolke von Zeugen, und soll auch uns heute motivieren und anfeuern, ja, mit Hingabe voranzugehen. Denn wir lesen dann Hebräer 12 weiter: Deshalb wollen auch wir, wie Läufer bei einem Wettkampf, mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen. Wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert, uns von der Sünde trennen, die uns so leicht gefangen nimmt, und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Wir sind aufgefordert, genauso wie diese Schar von Zeugen vor uns, wirklich mit Leidenschaft, mit Hingabe, auch unseren Lauf zu laufen. Christsein nicht so zu verstehen als irgendwie ein gemütlicher Spaziergang, sondern wir sind eingeladen, herausgerufen, uns ebenfalls mit Hingabe reinzugeben, wie Läufer bei einem Wettkampf mit ganzer Power dem Ziel entgegenzugehen. Ja, ich lade uns ein, dass wir einfach noch miteinander beten und Gott einladen, dieses Wort in unserem Herzen auch festzumachen, uns im Alltag daran zu erinnern. Wenn ihr möchtet, steht gerne nochmal mit auf. Lass uns unsere Herzen wirklich öffnen für das Wirken Gottes auch jetzt in diesem Moment. Halleluja. Ja, Gott, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der für Erneuerung steht. Dass du ein Gott bist, der Neues schafft, immer und immer wieder. Und wir danken dir dafür, ja, für diese Männer und Frauen, die vor uns gelebt haben und die sich haben gebrauchen lassen, damit wirklich Neues in Gang kommt, damit Neues entsteht und die auch für uns so viel frei gekämpft haben und dass wir auch, ja, auf diesem Fundament heute stehen dürfen. Und wir bitten dich, ja Gott, dass auch wir erleben, dass du in unserem Leben, in unserer Gemeinschaft immer wieder wirklich Neues wirkst. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, dass du wirklich dein Wort für uns lebendig machst, wie wir es auch heute schon gehört haben, dass du wirklich durch dein Wort ganz persönlich immer wieder in unser Leben hineinsprichst, uns ausrichtest, uns Klarheit schenkst, uns Offenbarung gibst, uns Erkenntnis gibst. Auch in den Hauskreisen, in den Gruppen, wo wir miteinander Bibel lesen, dass wir wirklich in die Tiefe gehen und gemeinsam mehr und mehr wirklich den Schatz deines Wortes auch entdecken. Und hilf uns wirklich, die Dinge nicht nur zu hören und zu lesen, sondern ja wirklich unser Leben danach auszurichten. Herr, schenk uns, dass wir wirklich im Gehorsam Schritte gehen, und zeig du mir und zeig du uns auch die Punkte, wo es wirklich dran ist, das, was wir schon wissen, auch umzusetzen. Gib uns durch deinen Geist die Kraft dafür. Kraft zum Gehorsam, Freude auch am Gehorsam, Herr. Und erneuere du auch immer wieder neu wirklich unsere Hingabe und entfach du so eine Leidenschaft auch dafür, wirklich mit dir zu leben, mit dir unterwegs zu sein und den Lauf zu laufen, Herr. Dass wir wirklich, ja, im Alltag uns nicht um uns selber drehen, sondern dass wir wirklich dich vor Augen haben. Du bist uns vorausgegangen und so viele Menschen vor uns sind in den Lauf gelaufen. Und ich bitte dich, dass diese Wolke der Zeugen auch uns immer wieder ermutigt und dein Wort uns ermutigt und dein Geist uns ja wirklich befeuert, wirklich diesen Lauf zu laufen, Herr. Und Jesus, ich danke dir, dass du auch hier stehst mit offenen Armen für jeden, der noch so ganz am Anfang des Glaubenslebens steht. Für jeden da bist, der ja einfach suchend ist, der fragend ist, und dass du jeden einlädst, so auch ja wirklich in eine persönliche Beziehung mit dir zu kommen. Danke, dass es dir nicht um irgendwas auf dem Papier geht, nicht um eine Mitgliedschaft, nicht um irgendeine Religionszugehörigkeit, sondern dass es dir um unsere Herzen geht, dass du möchtest, dass wir ja wirklich freiwillig uns auch für dich entscheiden. Wenn heute Morgen jemand hier ist, den auch dieser Punkt wirklich angesprochen hat, und wenn heute jemand hier ist, der sagt, ja, ich möchte wirklich so aus freiem Herzen eine Beziehung mit Jesus starten, dann öffne doch gerade auch jetzt dein Herz für Jesus. Lade ihn ein, im Gebet in dein Herz zu kommen. Sag: Jesus, hier bin ich. Komm du in mein Leben. Ich will dir nachfolgen. Ich will mit dir Gemeinschaft haben, mit dir Beziehung leben. Und ich ermutige dich, sprich nachher mit jemandem drüber, den du kennst, oder komm zum Gebetsteam, um einfach auch diese Entscheidung auch nochmal gemeinsam festzumachen und gemeinsam zu feiern. Amen. Amen.